Jetzt fahren wir über See. Ein Podcast des Bremer Geschichtsvereins La Storia. Sie hören Teil 1: Aus der Not heraus nach Amerika. Hessische Landesflüchtige im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Auf und davon. Hessinnen und Hessen haben sich vom Acker gemacht. Mit Kind und Kegel sind sie fort. Weit, weit weg, über Bremen, manche auch über Hamburg, nach Amerika. Wir wollen einige ihrer Geschichten erzählen und drehen die Zeit um etwas mehr als 2 Jahrhunderte zurück. Nicht ganz bis zu den Jahren des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1775 bis 1783, als der Landgraf von Hessen-Kassel Tausende seiner männlichen Untertanen als Soldaten an die Briten vermietet hat und sie in Kassel bei der Parade zum Abschied sangen.
Juchheisa nach Amerika, dir Deutschland, gute Nacht. Ihr Hessen präsentiert's Gewehr, der Landgraf kommt zur Wacht. Ade, Herr Landgraf Friedrich, du zahlst uns Schnaps und Bier, schießt Arme, Mann und Bein uns ab, so zahlt sie England dir. Ihr lausigen Rebellen, ihr, gebt vor uns Hessen Acht, Juchheisa nach Amerika, dir, Deutschland, gute Nacht.
4 Jahrzehnte später lassen sich 2 Hanauer Gelehrte in Kassel von Frauen Märchen erzählen. Eines handelt von 4 zum Tode Verurteilten, die das Weite suchen, und beginnt so.
Es hatte ein Mann einen Esel, der ihm schon lange Jahre treu gedient, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, sodass er zur Arbeit untauglicher ward. Da wollt ihn der Herr aus dem Futter schaffen, aber der Esel merkte, dass kein guter Wind weht, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, dachte er, kannst du ja Stadtmusikant werden.
Landesflüchtige werden der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn in der Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen von 1819 noch genannt. Weit sind sie nicht gekommen, nicht einmal bis Bremen, um genau zu sein. Millionen von Menschen aber treibt die Not über die Grenzen des heutigen Deutschland hinaus, in Länder, über die sie wenig wissen. Die einen ziehen über Land nach Polen, Litauen, Russland oder Ungarn. Die anderen wagen sich über den Atlantik, emigrieren nach Brasilien oder Nordamerika. Schon 1819 gibt es eine Verordnung betreffend die Auswanderung von Untertanen nach Amerika, insbesondere das Verhalten der Polizeidirektion der Freien Stadt Bremen bei missglückten Auswanderungsvorhaben. Im Alsfelder Wochenblatt schaltet der Bremer Reeder Friedrich Jakob Wichelhausen im März 1835 folgendes Inserat.
Bekanntmachung. Sämtliche von mir im vorigen Jahr mit Passagiere nach den Vereinigten Staaten von Amerika abgefertigten Schiffe sind nicht allein nach höchstens 45 Tagen dort angekommen, sondern es haben auch die Passagiere ihre vollkommene Zufriedenheit mit der Überfahrt, mit der Behandlung des Schiffkapitäns und den an Bord erhaltenen Lebensmitteln durch ein schriftliches Zeugnis dargetan, welches mich dann auch veranlasst hat, den Schiffkapitän die ihnen zu diesem Fall zugesicherte Gratifikation auszahlen zu lassen. Herr Werner Ramsbeck Junior hat die Güte gehabt, die Agentur für mich in der dortigen Gegend zur Annahme von Passagieren zu übernehmen. Und so ersuche ich daher alle diejenigen, welche dieses Jahr zu den Vereinigten Staaten von Amerika abzureisen gedenken, sich baldigst an diesen Herrn zu wenden. Derselbe ist bevollmächtigt, das Hand- oder Draufgeld für meine Rechnung in Empfang zu nehmen und sich mit den Passagieren über die Bedingungen der Überfahrt zu verständigen.
Es geht vor Bremen los, Bremen los, es geht vor Bremen, es geht vor Bremen.
Manche Gemeinden bezahlen ihren Armen und anderen, die sie loswerden wollen, sogar die Überfahrt, wie Großenbusseck. 142 mittellose Männer, Frauen und Kinder werden 1857 neu eingekleidet und nach Nordamerika abgeschoben. Mehr als 13.000 Gulden bringt die Gemeinde dafür auf. In seinem Beitrag über Auswanderer aus dem Kirchspiel Maulbach in den Mitteilungen des Geschichts- und Museumsvereins Alsfeld nennt Wolfgang Seim weitere Beispiele für die Armenabschiebung. Seine wichtigste Quelle waren die Auswandererlisten von Karl Geisel im Stadtarchiv Alsfeld. Unter denen, die ihr Land auf Kosten ihrer Heimatgemeinde verlassen, war demnach der 28-jährige Balthasar, ein Bettler, den die Dannenröder 1854 vermutlich zu seiner älteren Schwester in die USA schicken. In einem Steckbrief von 1851 wird er als geistesschwach bezeichnet. Wenige Jahrzehnte später lassen die Behörden der Vereinigten Staaten geistig Behinderte nicht mehr einreisen.
Auch der Tagelöhner Johannes Weber, Mitte 50 aus Dannenroth, soll 1871 von seiner Gemeinde in die neue Welt abgeschoben werden. Was nicht gelingt. Er hätte mit der Christel nach New York fahren sollen, aber er kehrt 1872 heim und behauptet, die deutsche Gesellschaft der Stadt New York, die sich um Neuankömmlinge kümmert, habe ihn zurückgeschickt. Das nimmt ihm niemand ab. Ob er überhaupt in Bremerhaven an Bord gegangen ist?
Die meisten müssen ihre Passage selbst bezahlen oder begeben sich bei Amerikanern für Jahre in Schuldknechtschaft. Diese Form des Seelenhandels hat es auch in Brasilien gegeben. Eindringlich hat die Gartenlaube noch 1869 Schulzen und Bürgermeister, Pfarrer, Schullehrer und Landärzte als Vertrauensmänner des Volks vor diesem System gewarnt. In Nordamerika werden die modernen Leibeigenen Redemptioners genannt, Auslöslinge. Nach der Ankunft werden sie als Arbeitskräfte versteigert, Familien auseinandergerissen, Kinder von ihren Eltern getrennt, manchmal für immer. 1890 wird diese Form der Knechtschaft in den USA verboten. Aber auch ohne sie war und ist die Emigration ein lukratives Geschäft. Reeder, Agenten, Fuhrleute, Ausstatter, Gastwirte und Hoteliers, alle verdienen am Auswandern. Im Vogelsberg und angrenzenden Regionen gibt es gleich mehrere Anlaufstellen. Der Storndorfer Frachtfuhrmann Heinrich Rausch ist seit 1828 dazu bevollmächtigt, Passagen zu vermitteln, wie aus seinem Inserat in der Heimatzeitung vom Februar 1848 hervorgeht.
Auswanderer nach Nordamerika können fortwährend auf guten, soliden Dreimasterschiffen erster Klasse zu den billigsten Preisen befördert werden. Indem ich dieses zur Kenntnis der Auswanderungslustigen bringe, bemerke ich, dass ich nun schon seit fast 20 Jahren die Beförderung der Auswanderer nach Nordamerika zur größten Zufriedenheit der Auswanderer betreibe und deshalb als wirklicher Agent konzessioniert bin und eine angemessene Kaution gestellt habe. Ich übernehme die Beförderung von hier bis Bremen mit meinem eigenen Geschirr und zu dem 1. und 15. eines jeden Monats.
Die Erwartungen sind groß, die Ungewissheit auch. Schon um 1830 singen sie in Deutschland.
Ach, wie viele schöne Sachen hört man aus Amerika. Dorthin wollen wir uns machen, das schönste Leben hat man da. Bei uns ist's manchmal zum Erfrieren und man kann kaum die Finger rühren. Und dort ist's auch im Winter warm, am Holze kauft sich niemand arm. Die größten Fische, die bekannt, fängt man dort mit der bloßen Hand. Die Karpfen sind, bei meiner Ehr, oft einen halben Zentner schwer. Die Schokolade wächst sogleich und Zuckerrohr an jedem Teich. Es ist fürwahr zu glauben kaum, die Wolle wächst an jedem Baum. Und als zum Hafen wir gekommen, waren wir vor Kummer bleich. Alles, was wir mitgenommen, zahlten für die Fracht wir gleich. Wir fuhren auf die hohe See und viele schrien ach und weh. Und die Kinder sehen erbärmlich aus. Ach Vater, ach Mutter, wann sind wir zu Haus?
Im Laufe der Jahrzehnte werden die Fahrzeiten kürzer und die Überfahrt etwas komfortabler. In der Alsfelder Zeitung inserieren Bremer Reeder im März 1841
Benachrichtigung für Auswanderer nach Nordamerika. Die Unterzeichneten bringen hierdurch zur öffentlichen Kunde, dass sie am 1. und 15. Tage eines jeden Monats wie bisher große und schnell segelnde, gekupferte, dreimastige Bremer Schiffe erster Klasse und mit hohen geräumigen Zwischendecken versehen nach Baltimore und New York abfertigen werden und dass sie den großherzoglich hessischen Postverwalter Herrn Philipp Beppler in Schellenhausen zu ihrem Agenten bestellt haben.
Im Frühjahr 1851 sind in einem Monat rund 3000 Menschen über Bremen ausgereist. Im Laufe der Zeit sollten mehr als 4 Millionen aus Europa diesen Weg nehmen. Aus unterschiedlichen Motiven. Demokratische Abgeordnete fliehen nach Übersee, als Errungenschaften der Märzrevolution von 1848 abgeschafft werden. 48er wird man sie in den USA nennen, 48ers. In der Wirtschaftskrise während der Weimarer Republik emigrieren Erwerbslose wie der 23-jährige Damen- und Herrenschneider Heinrich Geißler aus Oberglehn, der 1922 in Baltimore Arbeit findet. Sein inzwischen verstorbener Neffe Walter Ruppenthal, der Sohn der Dorfhebamme Marie Ruppenthal, geborene Geißler, hat 2014 in einer Mail erzählt, wie es zur Auswanderung gekommen ist und was danach geschah.
Die Geißlers hatten schon Verwandtschaft in Buffalo, mit denen man in Briefwechsel stand. Dieser wurde überwiegend von meiner Mutter geführt. Sie gab damals den Amerikanern auch die Arbeitslosigkeit von ihrem Bruder bekannt und ließ sie wissen, dass der jetzt eigentlich Zeit hätte, auch deren Kleider in Ordnung zu bringen. Mehr oder weniger eine Floskel, deren Folgen nicht abgesehen werden konnten. Dem nächsten Brief aus Buffalo lag nämlich die Schiffsreisebuchung nach den USA bei. Meine Mutter wurde dafür von ihren Eltern heftigst gerügt. Die Familie stand Kopf. Mein Onkel Henry fand es aber ganz gut und nahm die Gelegenheit wahr. Er mietete mit Hilfe der Verwandtschaft eine kleine Wohnung und verrichtete fortan Näharbeiten jeglicher Art. Das Geschäft ging gut und er konnte schon bald das Geld für die Überfahrt dankbar zurückgeben.
Er hat seine Chance genutzt. Einen Wirtschaftsflüchtling wird ihn deshalb niemand nennen. Manche Deutsche aber verfolgen die Auswanderungswellen mit gemischten Gefühlen. Das Lied »Ein stolzes Schiff« wird 1925 veröffentlicht, als längst Dampfschiffe zwischen den Kontinenten unterwegs sind.
Stolzes Schiff streicht einsam durch die Wellen und führt uns unsere deutsche Brüder fort. Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen. Amerika ist ihr Bestimmungsort. Seht auf dem Verdeck sie stehen, sich noch einmal umzudrehen, ins Vaterland, ins heimatliche Grün. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Sie ziehen dahin auf blauen Meereswogen. Warum verlassen sie ihr Heimatland? Man hat sie um ihr Leben schwer betrogen. Die Armut trieb sie aus dem Vaterland. Schauet auf, ihr Unterdrücker! Schauet auf, ihr Volksbetrüger! Seht eure besten Arbeitskräfte fliehen. Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehen. Sie ziehen dahin, wer wagt sie noch zu fragen? Warum verlassen sie ihr Heimatland? O armes Deutschland, wie kannst du es ertragen, dass deine Brüder werden so verbannt? Was sie hofften, hier zu gründen, suchen sie dort drüben zu finden. Drum ziehen sie von deutschem Boden ab und finden in Amerika ihr Grab.
Auch Walter Ruppenthals Onkel ist in Amerika geblieben, hat aber den Kontakt zu seiner Familie in Hessen gehalten.
1926 kam er zu Besuch, um bei meiner Taufe dabei zu sein und um seine in Oberglehn zurückgebliebene Braut zum Mitkommen zu überreden. Soweit mir überliefert, wäre sie wohl auch dazu bereit gewesen. Das Veto der Eltern ließ dieses Vorhaben leider scheitern. Es soll geäußert worden sein, dass nur Taugenichtse nach Amerika gehen. Die Verlobung ging dadurch in die Brüche. Mein Onkel Henry hat dann im deutschen Club seine spätere Frau Käthe, geboren 1905, aus Ernstroda in Thüringen kennengelernt. Zusammen betrieben sie dann eine Damenschneiderei, die wohl sehr gut gelaufen ist. 1934 haben sie ein etwas größeres Haus gekauft, 1930 wurde der Sohn Herbert und 1935 die Tochter Betty geboren. Sowohl die Eltern als auch die Kinder haben uns in Deutschland mehrmals besucht. Und wir waren natürlich auch mehrmals dort.
Wo Deutsche sind, gehen Deutsche hin. Das gilt auch für Auswanderinnen und Auswanderer aus Oberhessen. 1927 ist der jüdische Schneider Nathan Lamm aus Oberglehn nach Amerika gegangen. Gegenüber den Einwanderungsbehörden erklärt er, dass er nach Buffalo will, wo Heinrich Geißler lebt. Im Zensus von 1930 wird er als Max Nathan Lamm geführt, wie Amy B. Cohen, die Autorin des Brockman-Blog, herausgefunden hat. Nathan arbeitet in den USA zunächst als Bäcker, dann auf dem Bau, gehört ab 1942 zur US Army und kehrt nach Kriegsende zurück nach Buffalo. In den 30ern und frühen 40ern versuchen Verfolgte des NS-Regimes verzweifelt, ein Visum für die USA zu bekommen. Von einigen von ihnen wird noch die Rede sein. Kehren wir erst einmal zurück ins frühe 19. Jahrhundert.
Viele Auswanderungswillige werden nicht selten schon in der Heimat geneppt. Und so weist der Bremer Senat, um den guten Ruf der Stadt besorgt, 1832 die Wirte an, dass alles, was zum Wohle derer nötig scheint, welche Bremen zu ihrem Auswanderungsplatz gewählt haben, so viel wie möglich Berücksichtigung finde. Zum Schutz der Menschen, die Europa über Bremen verlassen, wird im gleichen Jahr ein erstes staatliches Gesetz in Deutschland erlassen. Die Verordnung wegen der Auswanderer mit hiesigen oder fremden Schiffen. Von jetzt an sind Passagierlisten Vorschrift und ab 1852 beim Nachweisungsbüro für Auswanderer abzuliefern, das die Handelskammer eigens eingerichtet hat.
Wenn Untertanen Hessen-Darmstadt verlassen wollen, müssen sie erst einmal einen Antrag stellen. In der Zeitung erscheinen dann Aufrufe an mögliche Gläubiger, sich binnen 3 Monaten zu melden. Mehr und mehr Auswanderungswillige kommen in Bremen an. Der erste Weg führt ins Nachweisbüro und sie suchen Unterkunft. Sind noch Zimmer frei in der Herberge die Stadt Baltimore am Neuen Markt? In der Stadt New York an der großen Johannesstraße? Oder zum Admiral Nelson an der Langenstraße? Die Zimmer reichen längst nicht mehr und so lässt der geschäftstüchtige Friedrich Missler Auswandererhallen an der Hemmstraße in Findorf errichten. Bei ihm gibt es den Rundum-Service, Logis, Fahrkarten, Versicherungen, Informationen, meist über Schiffe des norddeutschen Lloyd.
Wer nicht gehen darf, verschwindet bei Nacht und Nebel. Junge Männer, die sich dem Wehrdienst entziehen wollen, sind darunter wie Friedrich Trump aus Kallstadt an der Weinstraße, der im Goldrausch als Gastwirt und Bordellbetreiber reich werden wird. Auch Wilderer wandern aus, ohne sich abzumelden. Schuldner, manchmal sogar ganze Familien. Sozialrevolutionäre, die mit Steckbrief gesucht werden, Ehemänner, die ihre Frauen im Stich lassen, Jugendliche und andere, die nicht damit rechnen, eine Erlaubnis zu erhalten. Im Intelligenzblatt für den Kreis Alsfeld und die angrenzenden Bezirke ist am 1. Januar 1848 zu lesen:
Das großherzogliche hessische Landgericht Homberg an die Bürgermeister des Bezirks. Es ist in neuerer Zeit häufig der Fall vorgekommen, dass Personen nach Amerika ausgewandert sind, ohne vorher in ihrem früheren Vaterland jemand mit der Besorgung ihrer Angelegenheiten zu beauftragen, was dann mitunter die Anordnung kostspieliger gerichtlicher Kuratelen, immer aber die Verzögerung von Erbauseinandersetzungen und ähnlichen Geschäften zur Folge hatte. Wir fordern Sie daher auf, die Auswanderer in ihren eigenen und dem Interesse ihrer zurückbleibenden Verwandten auf die Nachteile der Unterlassung einer solchen Bevollmächtigung aufmerksam zu machen. G. Klingelhöfer.
Im Kurfürstentum Hessen-Kassel ist Emigration ab 1831 nicht mehr illegal. Gegangen sind die Leute auch vorher schon, wie auf den Seiten der Familienforschung Neustadt zu lesen ist. Von 1820 bis 1840 haben sie sich an der gebrannten Eiche im Wasenberger Wald versammelt, um im Dreck nach Norden zu ziehen. 4 bis 5 Tage brauchen sie mit ihren Pferdewagen für die erste Etappe. 120 Kilometer durch die Schwalm, den Knüll, den Kellerwald und den Habichtswald nach Hannover-Schmünden, wo die Gruppe erst einmal rastet. Pferde und Fuhrwerke werden verkauft und weiter geht die Reise mit Weserkähnen nach Bremen und Bremerhaven, 5 bis 6 Tage auf dem Fluss. 1852 wird die Main-Weser-Bahn gebaut, die Kassel und Frankfurt am Main verbindet. Für viele Auswandererinnen und Auswanderer aus der Region verkürzt sich damit die Fahrt um Tage. Sie fahren mit dem Zug nach Karlshafen und besteigen ein Weserdampfschiff, in Bremerhaven dann einen Segler. In Inseraten geben Passagiere nach der Überfahrt Bewertungen ab, ob bezahlt oder auf eigene Initiative, wie in der Alsfelder Zeitung 1841.
Dank dem Kapitän J.H. Bosse. Die unterzeichneten Passagiere des Herrn Friedrich Jakob Wichelhausen in Bremen fühlen sich aus freiem Antrieb verpflichtet, die vorzügliche Tüchtigkeit, unermüdete Aufmerksamkeit, Tätigkeit und Vorsicht des Kapitäns, Herrn J.H. Bosse, wovon sich dieselben Tag und Nacht Gelegenheit hatten, sich zu überzeugen, hiermit öffentlich zu rühmen und sowohl dafür als auch für die ihnen außerdem bewiesene Zuvorkommenheit, Güte und Humanität ihren wärmsten Dank auszusprechen. Bei den häufigen Klagen über Sorglosigkeit mancher Kapitäns ist das Glück, in so menschenfreundliche und teilnehmende Hände zu kommen, doppelt wohltuend, und wir können nur wünschen, dass unsere nachfolgenden Landsleute ein ähnliches widerfahren werde. New York, 4. Juni 1841, E. A. Schumann für sich und im Namen der übrigen 185 Passagiere.
Warum sich trennen, wenn man zusammenbleiben kann? In Neustadt in Kurhessen beschließen einige Familien 1832, gemeinsam auszuwandern, wie unter anderem auf der Internetseite über Familienforschung in Neustadt nachzulesen ist. Die Columbus, ein Dreimaster der Bremer Reederei Wädchens und Co., soll die fast 200 Menschen aus Neustadt, Momberg und der Region nach Amerika bringen. Das Schiff wird seit einem Jahr auf der Route Bremen-New York eingesetzt. Viele Fahrten sind der Kolumbus nicht vergönnt. Sie wird 1834 vor der Wesermündung in der Nordsee untergehen. Der 32-jährige Ludwig Diegel aus Neustadt, seine Frau Elisabeth, geborene Reichbach, und ihre beiden Kinder gehören 1832 zu der Auswanderergruppe. In ihrem Gepäck haben sie die Papiere, die ihnen das Kreisamt in Kirchhain ausgestellt hat. Ende Mai legt ihr Schiff in Bremerhaven ab. Mitte Juli erreicht es New York, nach sechswöchiger Fahrt. Um 1880 ist in Oberhessen das Auswandererlied gesungen worden.
Jetzt ist die Zeit und Stunde da. Wir reisen nach Amerika. Die Wagen stehen schon vor der Tür. Mit Weib und Kind marschieren wir. Die Freunde, die uns sind verwandt, reichen uns zum letzten Mal die Hand. Ihr Freunde, weinet nicht zu sehr, wir sehen uns nun und nimmermehr. Und als wir kamen in Bremen an und schauten das große Wasser an, wir fürchten keinen Wasserfall, der liebe Gott ist überall. Und als wir kamen nach Baltimore, da reckten wir die Hand empor, wir riefen aus Victoria, nun sind wir in Amerika. Wir reisten als noch weiter fort und trauten auf den lieben Gott. Der Müßiggang ist nun vorbei, ihr Brüder, es muss gearbeitet sein.
Mindestens 15.000 Menschen aus dem Altkreis Alsfeld sollen zwischen 1825 und 1900 über Bremerhaven in die USA ausgewandert sein. In der Mehrheit Tagelöhner und Handwerker. Familien und Ledige sind von Bremerhaven aus nach New York, Philadelphia oder Baltimore aufgebrochen. Auch wenn die Mahlzeiten auf den deutschen Schiffen deutlich besser sein sollen als in früheren Zeiten, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft der Stadt New York Ausreisewilligen noch 1883 einen Mundvorrat mitzunehmen.
Geräucherter Schinken und magere Fleischwurst, auch ein Stück guter Käse, der sich hält, ist dazu am besten geeignet. Zwieback und ein paar Apfelsinen oder Zitronen werden sich unterwegs als sehr willkommene Zugabe erweisen. Getränke werden an Bord aller deutschen Dampfer zu billigen Preisen gekauft werden. Kondensierte Milch für Kinder wird kostenlos verabreicht. Für die Mahlzeiten auf dem Zwischendeck gilt Folgendes. Es wird verabreicht zum Frühstück Kaffee mit Milch und Zucker, Weißbrot und Roggenbrot mit Butter. Mittagessen um 12 Uhr, Suppe mit Gemüse darin, Fleisch und Kartoffeln. Nachmittags um 3 Uhr, Kaffee mit Milch und Zucker. Abends um 7 Uhr, Tee oder Kaffee mit Milch und Zucker, Weißbrot und Roggenbrot mit Butter.
Wer im Zwischendeck reise, solle sich einen Strohsack und Blechgeschirr kaufen. Am besten im Hafen, riet die Deutsche Gesellschaft 1883 außerdem. Warme Kleidung und Decken sind wichtig. Windeln und Tücher für die Kleinkinder, aber ansonsten nur das Notwendigste. Verpackt in stabile, verschließbare, nicht zu große Kisten, denn es wird an Bord häufig gestohlen. Und die Passagiere mit den billigen Fahrkarten müssen ihr Gepäck selbst tragen. Rauchen ist im Zwischendeck verboten. Zündhölzer, Schießpulver oder andere feuergefährliche Gegenstände, Gewehre und andere Waffen sind dem Kapitän zur Aufbewahrung zu übergeben. Glücksspiel ist untersagt. Und wenn der diensthabende Offizier es anordnet, muss das Zwischendeck aufgeräumt und geschrubbt werden. Zweimal am Tag kommt ein Arzt vorbei, um nach den Passagierinnen und Passagieren zu sehen. Es muss verhindert werden, dass sich die Blattern, Pocken oder andere Seuchen ausbreiten. Impfen gehört dazu, wie die Deutsche Gesellschaft der Stadt New York schreibt.
Die Schiffsärzte haben diejenigen, die noch nicht geimpft sind, zu impfen und denselben einen Gesundheitsattest auszustellen, welches die Einwanderer behalten, um es bei ihrer Ankunft im Bestimmungshafen dem Sanitätsbeamten zu zeigen. Die auf der Seefahrt von den Pocken befallenen Einwanderer sind zu isolieren und ihr Gepäck ist gehörig zu desinfizieren.
Auf Sauberkeit zu achten, Schiffsbekanntschaften, nichts Persönliches anzuvertrauen, die Seekrankheit geduldig zu ertragen, auch das sind Ratschläge für die Reise.
und in Castle Garden in New York, einer Station, die Passagiere und Passagierinnen vom Zwischendeck durchlaufen müssen, stehen Mitglieder der Deutschen Gesellschaft den Neuankömmlingen zur Seite. Wer lesen kann, erkennt sie an der Aufschrift auf ihren Mützen. Im Auswandererroman Jürgen Jakobs Wehen, der Amerikafahrer von Johannes Gilhoff, fragt der Ich-Erzähler einen Mecklenburger:
Was glaubst du wohl, wie klug einer ist, wenn er rüberkommt? So dumm as in Dackelnerfaken, einer wie der andere. Wenn Dummheit wehtäte, dann wäre am Hafen von New York vom Morgen bis an den Abend nichts zu hören als Heulen und Wehklagen. Aber das verlernt sich bald. Einer wird hier auch ganz anders rumgestoßen als drüben. Und wenn man erst ein paar Mal ordentlich angeeckt ist mit seinem dicken Kopf, dann lernt man bald Vorsicht und fest auf den Beinen stehen und fest zufassen. Wer das nicht kann, der soll das Reisegeld sparen. Der soll Deutschland nicht mit dem Rücken ansehen. Denn dort ist der liebe Gott noch dem Dummen sein Vormund. Dort ist dem Mensch noch den leiben Gott sein dummer Jahn. Hier gilt das nicht so recht. Hier sitzt den meisten ihr lieber Gott im Geldkasten. Ich könnte drollige Geschichten erzählen von manchen, die rübergekommen sind, aber ich will keinen rügen und bei den meisten würde es bloß mein eigenes Bild geben.
Manche kommen auf Umwegen nach Amerika. In Oberglehen halten die Nachfahren des Leineweber Michael Schott den Rekord. Die Ahnenforscherin Caroline Schott aus Seattle, Autorin des Buches Visiting Your Ancestral Town, ist den Spuren ihrer Familie gefolgt. Vom frühen 18. Jahrhundert, als Michael sein Heimatdorf verließ, bis zur Emigration ihres Großvaters in die USA im Jahr 1905. Die Originalaufnahme ist in der englischen Fassung zu hören. Es folgt die Übersetzung.
Die Wurzeln meiner Familie sind in Oberglehn. Mein Urgroßvater Michael Schott war im späten 17. Jahrhundert in Oberglehn geboren und von dort stammt meine Familie in Deutschland. Wisst ihr, als ich aufgewachsen bin, habe ich immer gewusst, dass ich Deutsch bin. Meine Eltern sprachen Deutsch, wir aßen deutsche Gerichte. Deutsch zu sein hat mich stark geprägt, als ich aufgewachsen bin. Es war etwas, das ich entdecken und besser verstehen wollte. Als mein Urgroßvater Michael Oberglehen verlassen hat, ist er nach Osthofen am Rhein gegangen. Und ein paar Generationen später hat sein Enkel Osthofen verlassen und ist ins zaristische Russland gezogen. Er hat sich in einem Dorf niedergelassen, das heute zu Moldawien gehört. Aber kurz darauf ist die Familie in ein paar deutsche Dörfer in die Ukraine gezogen. Also lebten sie für mehrere Generationen in der Ukraine, haben aber ihr deutsches Erbe bewahrt. Und dann hat mein Urgroßvater die Ukraine verlassen und ist in die Vereinigten Staaten gekommen.
Auch die Familie Gonda hat für die Ausreise in die USA etwas länger gebraucht. 2 Generationen, um genau zu sein. Der Schneider Georg Gonda aus Oberglehn ist um 1890 in Hamburg sesshaft geworden, anstatt auszuwandern wie sein älterer Bruder Ludwig. Damit hatten seine Söhne, was sich viele in schlechten Zeiten wünschten, einen Onkel in Amerika. Georgs Urenkelin Gabriele Gonda Carey hat herausgefunden, dass Ludwig, der sich in den USA Louis nannte, im Staat Washington eine große Farm besessen hat. Ihr ist erzählt worden, dass man ihn Hops King of Washington, Hopfenkönig, nannte. Ob das stimmt, weiß sie nicht.
Für den Hopfen und das Bier, das daraus gemacht wird, sind die deutschen Einwanderer berühmt. Als Produzenten, aber auch als Verbraucher. Ein Bayer, John Wagner, der sich in Philadelphia niedergelassen hat, wird für den Lagerpionier der USA gehalten. Aber um 1840 haben auch andere Immigranten schon ihr eigenes Bier gebraut. Und mehr sollten folgen. Heute, in den Zeiten von Craft Beer, kannst du in den USA Hessian Horseman oder Angry Hessian trinken, ganz zu schweigen von Headless Hessian Pumpkin Ale. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Georg Gonda hat in Altona eine Familie gegründet. Seine Urenkelin nimmt an, dass die Familie hugenottische Wurzeln hat, auch wegen der braunen Augen. Im 17. Jahrhundert sind französische Protestantinnen und Protestanten nach Hessen geflohen, mehrere tausend nach Hessen-Kassel. Die Flüchtlinge brachten ein paar von den Märchen mit, die Dorothea Fiemann sehr viel später den Grimms erzählt hat. Wir alle wissen, das war einmal. Also spulen wir schnell wieder vor ins 20. Jahrhundert. Einer von Georg Gondlers Enkelsöhnen hat inzwischen unfreiwillig mehrere Jahre in Frankreich verbracht, als Kriegsgefangener nach dem Zweiten Weltkrieg. 1947 kehrt Uwe Gondler nach Hamburg zurück und heiratet eine Schwäbin. Und damit wären wir bei der nächsten Generation. Gabriele, Jahrgang 1954, die als Kind in die USA ausgewandert ist. Ihr Vater und ihre Mutter sind mit der Siebenjährigen 1961 nach Südkalifornien ausgewandert, wo ihre Mutter eine Tante und einen Onkel hatte. Ihr Vater hat Gabriele erzählt, dass er wanderlustig war. Ökonomische Gründe zum Auswandern gab es wohl auch, aber sie waren nicht ausschlaggebend. Der Onkel ihres Vaters hatte einen Job für ihn gefunden. Uwe Gondler arbeitete 20 Jahre lang als Werkzeugmacher bei Mattel und Gabriele hatte viele Barbies.
Für alle, die Familienforschung betreiben und Vorfahren haben, die ausgewandert sind, sind Passagierlisten wichtige, inzwischen leicht zugängliche Quellen. Bei ihrem Studium wird klar, auch nach Kanada hat es Menschen aus Oberhessen gezogen. In den 1860er Jahren sind Johannes Heinrich Diegel, Jahrgang 1816, und seine Frau Katharina, geborene Folgert aus Ehringshausen, nach Kanada gegangen. Ihr Ururenkel, der lutheranische Pastor Matthew Hartmann Diegel, Jahrgang 1960, schreibt aus Errington Township in Ontario, sein Vater habe noch Deutsch zu Hause gesprochen, bevor er zur Schule kam. Er war Jahrgang 1933 und damit die dritte Generation in Kanada. Broadhagen, das Dorf, in dem er aufgewachsen war, ist mit seinen 250 Menschen sogar noch kleiner als Oberglehn. Den Kanadaführer von Heinrich Lemke aus dem Jahr 1896 brauchte Matthews Vater definitiv nicht mehr. Aber andere, die nach Kanada wollen, haben das Buch in die Hand genommen. Vor dem Schlusswort stehen 10 goldene Regeln für Auswanderer.
Erst besinn's, dann beginn's. Vorgetan und nachbedacht hat manchem schon viel Leid gebracht. Vertraue nie jemandem aufs Wort. Unterschreibe nie ein Schriftstück, dessen Inhalt du nicht kennst. Bediene dich nie eines Winkeladvokaten. Unterzeichne nie in fremder Sprache lautende Verträge, ohne über den Inhalt durch zuverlässige und unbeteiligte Leute genau unterrichtet zu sein. Kaufe niemals Land, ohne es zuvor genau besichtigt zu haben. Kaufe nie mehr, als du bar bezahlen kannst. Halte dich drüben stets an die Gesellschaften deines Heimatlandes, welche zum Schutze der Einwanderer begründet worden sind. Wenn du drüben wohlhabend geworden bist, unterstütze diese Vereine und sei dankbar, es ist eine Ehrensache für dich. Zinsen muss dein Reichtum tragen, aber nicht nur irdisch, sondern auch an höheren und besseren Gütern.
Erst besinn's, dann beginn's oder lass es sein. Wer nicht auswandern will, hofft auf bessere Zeiten. Aus Maulbach in Oberhessen versichert Georg Fett 1874 seinem in Indiana wohnenden Schwager Wilhelm Sommer, dass es wirtschaftlich bergauf gehe. Das Malter Weizen koste mittlerweile 16 bis 17 Gulden, Korn 12, Gerste 10, das Pfund Butter 30, das Pfund Fleisch 21 Gulden. Und mit den Preisen seien die Löhne gestiegen.
Ein ordentlicher Knecht bekommt jetzt das Jahr 150, auch 175 Gulden. Es ist überhaupt der Wohlstand sehr angestiegen. Ich glaube, wenn du jetzt zu uns kämst, du würdest nicht mehr so zurechtfinden können, denn all die alten Gebäude, die du gekannt hast, da steht fast nicht ein einziges mehr. Unser Nachbar Martin hat eine ganz neue Hofreite gebaut und auch sehr groß. Und auch in der Obergasse ist fast alles neu geworden. Unsere zwei Mädchen sind sehr kräftig geworden. Die Elisabeth ist nicht so groß, aber sehr dick. Das Bettchen wird aber größer, denn es ist jetzt schon sehr stark gewachsen. Es ist beinahe so groß wie seine Mutter. sind auch zu unserer Freude bis jetzt noch recht gesund und helfen auch schon tüchtig arbeiten, denn wir haben noch dazu gekauft. Lieber Schwager, man spricht wohl manchmal, wenn doch eins davon ein Bub wäre, aber das kann man doch nicht sagen, denn der liebe Gott wird uns auch, wenn er mal die Zeit kommt, auch wieder einen guten Menschen bescheren. Bei uns müssen jetzt die Soldaten dienen bis zum 42. Lebensjahr und da hat man denn darüber sich auch keine Gedanken zu machen. Wie viele Eltern haben 70 und 71 ihre Söhne verloren, die im Alter ihre Stütze sein sollten? Lieber Schwager und Schwägerin, wir haben gehört, es wäre in Amerika eben jetzt eine schlechte Zeit, denn viele Menschen gehen arbeitslos umher und kommen sogar viele wieder nach Deutschland.
Katharina Büttner, geborene Lanz aus Maulbach, schreibt 1859 gemeinsam mit ihrem Mann Konrad aus Illinois an ihre Eltern.
Lieber Vater, ihr schreibt, ihr hättet euch schon viele doch Gedanken gemacht über uns. Lieber Ola Vater, ich wünscht, dass all euer Kind es hätte so wie mir. Mir Hus hätt dreimal besser als in Deutschland. In Deutschland, da die arme Leute doch noch nicht im Kartoffeln zu essen. Viel weniger sonst was. Aber das ist ja nicht der Fall. Wenn ein Mann hey schafft, der kann so essen, was er will. Man braucht ja nicht alles dem Landgrafen zu geben wie in Deutschland. Was herr man in Deutschland? Vielleicht de Kau, aber Schulde und Ingeduld. Man brauchen hey kei Kuhrim zu treiben. Mir hu jetzt feier Schiene Pferde, feier Kuh, 20 Sau, Hinkel hu ich 200 bis 300 Stück. Mir schlachtet dieses Jahr 6 Sau, die grisser sei, wie ihr jemals ins geschlacht hat. Eicher und Butter essen wir in der Woche mehr als ihr in Deutschland im ganzen Jahr. Wenn ein Mann hey schafft, der kann sich doch immer noch was erschaffen, aber in Deutschland nicht. Wer do arm ist, der bleibt arm.
Katharina hätte gerne ihre Geschwister bei sich, also versucht sie, ihre Eltern zu beruhigen und macht sich eher Sorgen um ihren Bruder Andreas, der als Wehrpflichtiger das Land nicht mehr wird verlassen dürfen. Die Zeichen in Europa stehen auf Krieg, der 1866 beginnen wird und den die Hessen als Verbündete der Österreicher gegen die Preußen verlieren werden, gefolgt vom Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 und der Gründung des Kaiserreiches.
Man wurde in der Zeitung gehört, dass bis nächstes Frühjahr wieder losgehen soll, dass der König von Preußen nicht zu fürchten sei, mit dem wir ins Heigout vertrauen. Das schreibt die Zeitung in Deutschland. Ihr meint, wir hätten gerade so gut Krieg wie in Deutschland. Der Krieg hei ist naut. Da brauchen wir uns nicht zu fechten. Der will die Indianer wegtreiben. Das ist der ganze Krieg hei. Es hat mir geträumt von meinem Bruder Andreas, er hätte sich gruselige Gedanken machen sehen, er wird das Soldaten leben. Das sei doch so gut und schreibt mir, wer sich das verhält.
Von 1861 bis 1865 tobt der amerikanische Bürgerkrieg, an dem auch viele Deutsche teilnehmen. Bis 1880 verfolgen die weißen Siedler und die US-Armee außerdem ununterbrochen die indigenen Ureinwohner. Ihre Zahl sinkt von 4 Millionen auf 250.000. Bürgerrechte erhalten sie erst 1924. Was die Menschen im 19. Jahrhundert in Hessen oder in Bremen über Indianer und den Wilden Westen wissen, stammt aus Briefen und Zeitungen. Aus Romanen von James Fenimore Cooper und Karl May, aus den Büchern des Hamburger Abenteurers Friedrich Gerstecker oder aus der Wild West Show von Buffalo Bill Cody, die 1890 auch auf der Velocipedrennbahn in Bremen und im Frankfurter Palmengarten Station macht. Einen praktischen Ratgeber für Auswanderungslustige, Agenten, Geschäftsmänner, welche mit dem Auswanderungswesen in Berührung kommen, hat Georg Treu 1848 in Bamberg veröffentlicht. Das Buch enthält unter anderem eine Sammlung der wichtigsten in den süddeutschen Staaten in Bremen und Nordamerika erschienenen Verordnungen und diplomatischen Aktenstücke und eine kurze Beschreibung der Vereinigten Staaten. Als ersten und vorzüglichsten Einschiffungsplatz empfiehlt der Autor Bremen.
Es ist hier durch zweckmäßige Gesetze dafür gesorgt, dass die Auswanderer nicht nur vor Übervorteilung sichergestellt, sondern auch, dass sie auf den Schiffen gut verköstigt und behandelt werden.
Und Treu warnt Auswanderungswillige davor,
sich Illusionen zu machen.
Wem es an Tätigkeit, Fleiß und Beharrlichkeit fehlt, wer Entbehrungen, Arbeit und Anstrengung scheut, der möge ja zu Hause bleiben. Denn er wird es jenseits des Meeres noch weniger zu etwas bringen als diesseits. Gar viele, welche sich hier goldene Berge geträumt, haben jenseits das ihrige verloren und sind in Armut und Elend verkommen oder hierher als Bettler zurückgekehrt. Phantasten und sogenannte Weltverbesserer werden stets auf die empfindlichste Weise durch die kahle Wirklichkeit von ihren Träumereien und Ideen getäuscht werden. Für solche Leute ist in Amerika kein Feld der Tätigkeit. Auch für Gelehrte, Juristen, Theologen, Apotheker, Handlungsdiener ist dort wenig zu hoffen. Und sie sehen sich gewöhnlich gezwungen, durch harte, ungewohnte Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auch für Ärzte sind die Aussichten keineswegs glänzend, da die Zahl der vorhandenen bereits fast überall sehr groß ist und die Quacksalberei eine ausgedehnte Rolle spielt. Das beste Unterkommen finden Leute aus dem Tagelöhner-, Bauern- und Handwerkerstande.
Und welche Handwerksberufe sind besonders gefragt?
Bierbrauer, Branntweinbrenner, Destillateure, Schneider, Schuhmacher, Hutmacher, Kürschner, Handschuhmacher, Beutler, Gerber, Fleischer, Bäcker, Konditor, Uhrmacher, Maurer, Zimmerleute, Tischler, Schmiede, Kupferschmiede, Nagelschmiede, Rot- und Gelbgießer, Klempner, Wagner, Lackierer, Sattler, Posamentierer, Ziegelbrenner, Müller, Buchdrucker, Buchbinder, Zinngießer, Böttcher, Zeugdrucker.
Auch Konrad Felsing aus Oberglehn im heutigen Vogelsbergkreis sieht als Meister des Zimmerhandwerks gute Chancen für sich in Amerika, obwohl er nicht schreiben kann. Der Mitdreißiger ist 1836 mit der Howard von Hamburg nach New York gesegelt, ohne seine Frau Anna Maria und ohne seine Kinder. Und das ist, wie der Auswandererhafen Hamburg, für Oberhessen ungewöhnlich. Die Behörden sehen es nicht gern, wenn Familienväter von der Bildfläche verschwinden, weil die Gemeinde dann für den mittellosen Anhang aufkommen muss. Nach der Familienüberlieferung hat Anna Maria lange gebraucht, um sich mit drei kleinen Kindern und ohne Geld von Norddeutschland nach Hessen durchzuschlagen. Alles, was sie und ihr Mann besessen hatten, haben die beiden vor ihrer Abreise verkauft. Anna Maria wird ihr Leben lang von ihren Gläubigern und ihrer Verwandtschaft abhängig sein. Alles, was sie daheim erwartet, ist das Grab ihres ältesten Sohnes. Er war 1835 im Alter von etwa 6 Jahren gestorben und von Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig beerdigt worden. Es ist Weidigs letzter Eintrag ins Kirchenbuch. Kurz darauf wird der Herausgeber des illegalen politischen Flugblatts der Hessische Landbode im Oberglehner Pfarrhaus verhaftet und ins Darmstädter Gefängnis gebracht. Vergeblich hofft seine Frau Amalie auf seine Freilassung. Auch Anna Maria Felsing wird ihren Mann nie wiedersehen. Er ist weg, verschollen in Nordamerika, als habe es ihn nie gegeben. Spätere Recherchen in Archiven und Datenbanken laufen ins Leere.
The Conrad is over the ocean, the Conrad is over the sea, the Conrad is over the ocean, dann sag mal the Conrad nicht me. Conrad, Conrad, dann sag mal the Conrad nicht me, nicht me. Conrad, Conrad, dann sag mal de Conrad nicht me.
Wohin in Amerika? Georg Treu empfiehlt 1848, sich in einem der westlichen Staaten niederzulassen, wenn auch nicht an der Westküste. In Ohio, Indiana, Missouri, Pennsylvania, Michigan, Illinois oder Wisconsin. Staaten, die seiner Einschätzung nach ein Klima haben, das dem in Deutschland sehr ähnelt und in dem die Preise für Grundstücke noch nicht zu hoch sind. Er gibt Tipps zum Geldumtausch, zu Versicherungen, zur Staatsbürgerschaft und zum Landkauf und warnt vor Dieben und Betrügern. so rät er jedem Neuankömmling,
dass er sorgsam auf das Seinige beim Ausladen aus den Schiffen achten, dass er sein bares Geld womöglich bei sich tragen und dass er niemanden merken lassen möge, dass er solches besitze. Er traue niemand, der sich an ihn drängt, um ihm seinen guten Rat zu erteilen, wenn er auch die deutsche Sprache spricht und ihm die schönsten Versprechungen in Bezug auf Beschäftigung, Landankauf, Reisegelegenheit, Wohnung und dergleichen machen sollte.
Auch vor dem Amerikaner im Allgemeinen sollen sich die Deutschen in Acht nehmen, warnt Georg Treu seine Landsleute.
Der Amerikaner ist in der Regel schlau, im Leben und in den Geschäften sehr gewandt, scharfsichtig, tätig, wissbegierig und äußerst geld- und gewinnsüchtig. Für den Deutschen und namentlich für den neuen Einwanderer ist deshalb die äußerste Vorsicht nötig, wenn er nicht bei jedem Schritte sich hintergangen und betrogen sehen will. Er kann in dieser Beziehung nicht misstrauisch genug sein. Außerdem ist der Amerikaner stolz und hält seine Nation für die erste in der Welt. Die Deutschen stehen bei ihm in keinem großen Ansehen und sie werden gewöhnlich mit dem Spottnamen Dutchman, Holländer, belegt.
Wer waren wessen Vorfahren und wohin sind sie gegangen? Nicht viele Ahnenforscherinnen und Ahnenforscher sind so engagiert wie Linda Silvermann-Schäffler, eine Nachfahrin von Brünel Lamm aus Oberglehn. Ihre Familie hat mindestens 200 Jahre in diesem kleinen Dorf in Oberhessen gewohnt, vom 18. Jahrhundert bis zur Nazizeit. Linda Silvermann-Schäffler veröffentlicht die Ergebnisse von mehreren Jahrzehnten Recherchen, mehrere 10.000 Namen und viele, viele Lebensgeschichten auf MyHeritage. Es folgt eine Übersetzung.
Ich bin die Ur-Ur-Urenkelin von Bertha Lamm. Über ihren Ehemann Aaron Marx habe ich viel gewusst und bin sogar mit einem Foto von ihm aufgewachsen. Es ist aufgenommen worden, als er im amerikanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Nordstaaten gekämpft hat. Aber Bertha war ein großes Mysterium. Vor fast 40 Jahren hat mir die Ehefrau eines Cousins meiner Großmutter eine Sache erzählt, die sie über Oma Bertha wusste. Und das war, dass Bertha Verwandte in Baltimore, Maryland hatte. Ich habe 20 Jahre gebraucht, bis ich endlich herausgefunden habe, wer Berthas Familie war und woher sie ursprünglich stammte. Bertha ist im Februar 1832 in Oberglehn geboren worden und hieß in Deutschland Brünel Lamm. Sie war die Tochter von Jakob Eliaser Lösmann, der im Januar 1809 den Nachnamen Lamm angenommen hatte, und von dessen Ehefrau Süß Höxte aus Storndorf. Bertha war das fünfte von 8 Kindern. Die Familie hatte 4 Jungen und 4 Mädchen. Im 19. Jahrhundert war es für jüdische Mädchen nicht ungewöhnlich, ihre Familien zu verlassen und nach Amerika zu emigrieren. Der erste Grund war, dass ihre Eltern sich die Aussteuer nicht für mehr als eine oder zwei Töchter leisten konnten und in Amerika brauchten Mädchen keine. Mädchen sind oft in Gruppen gereist, gemeinsam mit Cousinen oder mit anderen aus ihrem Dorf. Sie sind in Städte gezogen, in denen es eine große jüdisch-deutsche Gemeinde gab. Ich habe das Schiffsmanifest von Bertha nie gefunden, aber ich vermute, sie kam mit Cousinen aus der Familie Höxter, der Familie ihrer Mutter, in die USA, weil einige von ihnen in den 1850ern in die USA ausgewandert sind. Bertha war das einzige Kind ihrer Eltern, das emigriert ist. Tatsächlich ist niemand aus ihrer Familie nach Amerika gekommen, bis Kinder ihres Bruders sich in den 1880ern in Baltimore niedergelassen haben.
Baltimore war eines der bevorzugten Ziele für Oberhessinnen und Oberhessen in den USA. Aber wohin ist Bertha gegangen?
Bertha ist ursprünglich nach Cincinnati, Ohio gegangen, wo sie meinen Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Aaron Marx 1856 getroffen und geheiratet hat. Später haben sie ein paar Jahre in einer Stadt in der Nähe von Cleveland verbracht, wo Aaron als Buchbinder gearbeitet hat. Irgendwann im Jahr 1861 sind sie nach Erie, Pennsylvania gezogen, wo Aaron sich der Unionsarmee angeschlossen hat. Sie blieben dort bis 1869 und zogen dann nach Cleveland. Inzwischen war Bertha die Mutter von 6 Söhnen und einer Tochter, geboren in 4 verschiedenen Städten. Ich glaube, sie sind nach Cleveland gezogen, weil Bertha dort eine Menge Verwandte hatte aus der Familie Höxter. Aaron ist 1870 der erste jüdische Polizist von Cleveland geworden und blieb im Polizeidienst bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1897. Er ist 63 Jahre alt geworden. Traurigerweise ist Bertha kurz nach Aarons Pensionierung gestorben, im August 1897 im Alter von 65.
Alle 7 Kinder von Bertha überlebten ihre Kindheit und sind alt geworden. Das war ungewöhnlich im 19. Jahrhundert. Heute gibt es 6 Generationen von Nachfahren von Bertha und Aaron. Aber nicht alle hessischen Migrantinnen und Migranten haben in Amerika eine Familie gegründet. Während der Zeit des Goldrausches sind junge Mädchen und Frauen aus der Wetterau und dem Hüttenberger Land als Hurdy-Gurdy-Girls in den Wilden Westen gegangen. Sie verkauften Tänze für einen Dollar und gingen anschaffen. 4 15- bis 17-jährige Mädchen aus der Gegend von Butzbach folgen 1864 einem Mann, der sie als Drehorgelspielerinnen nach Kalifornien holen will. 1000 Gulden im Jahr hat er ihnen versprochen, 20-mal so viel wie eine Magd oder Näherin jährlich verdient. Als die Jugendlichen in Düsseldorf aufgegriffen werden, haben sie nicht einmal Papiere dabei. Jüdische Mädchen und Frauen aus Galizien gehören zu den bevorzugten Opfern der Kuppler. Der Bremer Rabbiner Leopold Rosenack warnt 1902 in Frankfurt am Main öffentlich vor solchen Mädchenhändlern. Und der Völkerbund befasst sich mit der Bekämpfung der weißen Sklaverei. Auf viele junge Frauen wartet das Bordell, wenn sie nicht für Hungerlöhne in Fabriken und auf Feldern schuften müssen. Ein Klezmerlied aus dem frühen 20. Jahrhundert erzählt die traurige Geschichte einer schönen, lebenslustigen jüdischen Einwanderin, deren amerikanischer Traum nicht wahr werden wird. Die grüne Cousine.
Die Freiheit ist in Amerika ein hohes Gut. Nicht für die Ureinwohner, die asiatischen Bahnarbeiter oder die schwarzen Sklaven, aber für die Weißen, besonders für die Männer unter ihnen. Georg Treu äußert sich dazu.
Was von der gerühmten amerikanischen Freiheit, sagt Vulpius, meinen größten Beifall hat, ist, dass der Einzelne in den Vereinigten Staaten sich seinem inneren Drange und Verhältnisse entsprechend äußerlich frei bewegen kann. Er kann kommen und gehen, wann und wohin er will. Gefällt es ihm an dem einen Orte nicht, so packt er zusammen und wandert woanders hin, ohne von Gendarmen und Polizisten angefallen und nach seinem Passe gefragt, noch von Zunfteinrichtungen oder dergleichen Geschichten gehemmt zu werden. Diese Freiheit hat aber übrigens auch wieder ihre Schattenseite. So unter anderem, dass man überall, je nach der Größe eines Ortes, eine Menge Unbeschäftigter, die keine Arbeit finden können, oder Tagediebe und Lumpen, Loafers, die keine finden wollen, antrifft, welche sich nun in den Kost- und Schenkhäusern aufhalten und mit Kartenspiel und allen möglichen anderen Fingerkünsten erhalten.
Und anders als in Deutschland herrscht Gewerbefreiheit. Nur Advokaten brauchen ein Examen, weder Ärzte noch Lehrer oder Geistliche. Wer will, kann sich in allen möglichen Berufen versuchen, auch in mehreren gleichzeitig. Gemeinden können ihre Seelsorger und Lehrer selbst einstellen und auch wieder entlassen. Die Frage der Mitgift oder der Aussteuer spielt in den USA bei dem Männerüberschuss eine geringere Rolle, weshalb Einwandererinnen oft recht schnell einen Mann finden, nicht selten einen mit ähnlicher Herkunft. Und die beste Nachricht für alle, die arm wie Kirchenmäuse sind und wenig selbst entscheiden dürfen: In Amerika brauchen Paare nicht die Genehmigung eines Gemeinderates, um die Ehe zu schließen.
Will ein Paar heiraten, so bedarf es weiter nichts, als dass es sich zum Pfarrer oder Friedensrichter begibt und seine Erklärung abgibt. Von dem Letzteren erhält es dann einen Bestätigungsschein, welcher $2, 5 Gulden, kostet. Damit ist die Sache abgemacht.
In seinem Ausreiseführer erklärt Georg Treu auch die Staatsform und damit die Demokratie. Neuland für Deutsche, die erst nach dem Ersten Weltkrieg in einer Republik leben werden.
Nordamerika hat keine Kaiser, Könige und Fürsten, sondern das Volk wählt sich alle 4 Jahre aus seiner Mitte einen Mann, dem die höchste Würde im Lande übertragen wird. Dieser Mann heißt der Präsident. Ist die Zeit seiner Amtsführung vorüber, so steigt er wieder von seiner Höhe herab und wird, wie zuvor, ein einfacher Bürger. Der Präsident kann zum 2. Male gewählt werden, aber nicht zum 3. Male. Er bezieht wegen seiner Amtsführung einen jährlichen Gehalt von $25.000 oder 60.000 Gulden. Gewiss eine im Vergleiche zu den europäischen Verhältnissen nur sehr unbedeutende Summe. Jeder einzelne Staat ist selbstständig, hat seine eigene Volksvertretung, ordnet unabhängig von der Bundesregierung seine innere Verwaltung an und erlässt seine eigenen Gesetze.
Zum Beispiel zur Abschaffung der Sklaverei in Missouri mit reger hessischer Beteiligung, wie wir im nächsten Teil hören werden. Manche litten zeitlebens unter Heimweh, andere besuchten ihre Heimatorte, die nicht mehr Heimat sind, wie Friedrich Münch aus Niedergemünden, Herbert Sonntheim aus Oberglehen, Rutstern Gasten aus Niederohm und Rutstern Glass Ernest aus Dietz. Der erste Teil unseres Podcasts endet mit einem Coversong von Waltzing Matilda. Das Lied im Oberglehner Dialekt erzählt von dem Gefühl der Entfremdung. War der Podcast Jetzt fahren wir über See des Bremer Geschichtsvereins La Storia. Wir haben Teil 1 gehört, aus der Not heraus nach Amerika, hessische Landesflüchtlinge im 19. und 20. Jahrhundert. Konzept, Regie, Schnitt und Montage Monika Felsing. Aufnahmen Justus Rand, Monika Felsing und einzelne Sprecherinnen und Sprecher. Die Mitwirkenden in der Reihenfolge des Podcasts. Titellied, Intro. Burkhard Bock, Bremen und Monika Felsing, Bremen und Oberglehen. Titellied, Publikum vom 6. August 2023 im Mehrgenerationenhaus in Oberglehen und Pauls Monika. Erste Erzählerin, Regina Dietzold, Bremen. Hessischer Soldat, Auswanderer, Deutsche, die in der Heimat zurückbleiben, Friedrich Ganten, Bremen. Märchenerzählerin, Helga Felsing, geborene Gröll, Bremen, Oberglehen und Alsfeld. Friedrich Jakob Wichelhausen, Werner Landwehr, Bremen. Zweite Erzählerin, Monika Felsing, Bremen und Oberglehen. Erzähler, Justus Rand, Bremen. Zeitungsleser, Thoralf Dunkel, Bremen. Zeitungsleserin Christine Renken, Bremen. Walter Ruppenthal, Heinrich Linse, Bremen und Uschlag. Deutsche Gesellschaft der Stadt New York, Barbara Schellhorn, Bremen. Jürn Jakob Sveen, der Amerikafahrer, Klaus Franke, Bremen. Caroline Short, Cornelia Hattermann, Morsum. Heinrich Lemke, Jürgen Pelzer, Berlin und Düsseldorf. Georg Fett, Eggert Peters, Bremen und Duisburg. Katharina Büttner, geborene Lanz. Christel Grein, geborene Kratz, Zell und Eringshausen. Georg Treu, Reinhard Jung, Ritterhude. Linda Silbermann-Schäffler, Britta Glut, Bremen und Bremerhaven. Die grüne Cousine, Klesmer, Burkhard Bock, Mandoline, Bremen. Aufnahme aus der Villa Ichon, Bremen 2022. Guy Fortkommenwürde, Oberglehner Dialekt, Publikum in der ehemaligen Synagoge in Oberglehn 2018. Unser Geschichtsverein Lastoria dankt allen ehrenamtlich Mitwirkenden, Profis und auch Laien, außerdem der Ahnenforscherin Susan Eldridge, geborene Badenhausen, die an der englischen Fassung mitgearbeitet und in Connecticut Regie geführt hat. Und allen anderen, auf deren Recherchen wir aufbauen konnten. Unser mehrteiliger Podcast wird auch in schriftlicher Form veröffentlicht und um ein Literaturverzeichnis ergänzt. Es folgt der nächste Teil. Aufbruch in die Freiheit von 500, die auszogen, um ihren eigenen Staat zu gründen.